Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Huck. Schön, dass Sie dabei sind.
Sie suchen das letzte Abenteuer? Dann herzlich willkommen im Museum Folkwang. Denn während Gletscher schmelzen und Tunnel einstürzen, Meere versanden und Wüsten verwehen, Wälder verbrennen und Sterne verlöschen, sind Sie bei uns garantiert auf der sicheren Seite. Wir bieten Kopfreisen rund um die Uhr, die Sie niemals vergessen werden.
Auch im Büchermarkt sind Sie auf der sicheren Seite und die Schriftstellerin Felicitas Hoppe, die Sie gerade gehört haben, ist eine mit allen Wassern gewaschene Reisende durch ferne Länder und ferne Zeiten. Sie ist ab heute Abend im Museum Folkwang als akustische Reiseführerin zu hören. Mehr dazu im Gespräch am Ende der Sendung. Zwei Bücher wollen wir Ihnen noch vorstellen, den neuen Roman des Belgiers Jean-Philippe Toussaint und zuerst in unserer Reihe Faschismus verstehen, die politische Novelle von Bruno Frank. Eine aufrüttelnde, mutige Warnung vor Faschismus, Kommunismus und Antisemitismus aus dem Jahr 1928. Bruno Franks Plädoyer für ein demokratisches, selbstbewusstes Europa hat an Aktualität nichts eingebüßt. Christoph Harker stellt es vor.
Es ist ein Sommerabend des Jahres 1926 und in einer Villa am Starnberger See plaudern zwei Autoren miteinander. Nach ihrem Gespräch verrät Klaus Mann in der literarischen Welt.
Und eine Novelle plant Bruno Frank. Sie endet wild und abenteuerlich in der herrlichen Stadt Marseille, wohin sich einer, den es vor Europa ekelt, flüchtet.
Was Bruno Frank da ausheckt, wird, so sein Freund Thomas Mann, zur literarischen Sensation des Frühjahrs 1928. Erzählt wird von einem deutschen Politiker, Kramer, im Urlaub an der Amalfiküste. Von dort fährt er zu einem informellen Treffen mit dem französischen Außenminister nach Cannes, denn er schickt sich an, in Berlin selbst zum Außenminister zu werden. Doch es kommt anders. Kramer verliert sich in Marseille in den Gassen rund um den berüchtigten Vieux Port, fällt einem Raubmord zum Opfer. Der Tod eines Spitzenpolitikers im Rotlichtviertel brächte auch heute Schlagzeilen. Was aber macht dieses Buch sonst so spektakulär? Zuallererst der provokante Titel.
Politische Novelle.
Ein Stich ins Wespennest, denn das Politische löst Bruno Frank voll ein und es hagelte Anfeindungen von links wie rechts. So sehr, dass Thomas Mann mit einer eigenen Rezension für in den Ring stieg gegen die Abschlachtungen und Herabsetzungen. In der Novelle verhandelt wird nicht weniger als die Zukunft Europas. Das geschieht während der Begegnung der beiden Außenpolitiker und ihrer jüdischen Sekretäre. Aus der Erfahrung des Ersten Weltkriegs ziehen die bisherigen Erbfeinde die Erkenntnis, dass sich Europa neu erfinden muss. Damals wie heute befindet es sich in einer unbehaglichen Position zwischen den Vereinigten Staaten und Moskau.
In Krämpfen sich wehrend gegen Asien, das herandrang mit schneidender Halslehre, und gegen das friedenlos kolossale von jenseits des Ozeans.
Das seelenlose Businessdenken der USA diktiert die Welt. Sie sind der äußere Gegner, in geschichtlicher Analogie die Perser, die, wie 480 vor Christus bei Salamis, gestoppt werden müssen, um Demokratie und Geist zu verteidigen. Kramer fühlt sich wie sein Gegenüber paneuropäischen Visionen verpflichtet.
Denkt man an unser Europa, so wird man mit dem Eingeständnis beginnen müssen, dass dieser Erdteil von seiner alten Stellung nicht viel mehr übrig hat. Alle seine Werte stehen in hoher Gefahr.
Was Europa von innen droht, hat Kramer nicht nur im Krieg erfahren, indem er sich vom Hurra-Patrioten zum Politiker der entschiedenen Linken gewandelt hat. Auf einmal wird es ihm sogar in der italienischen Idylle vor Augen geführt.
Es wirkte gespenstisch. Von allen Seiten schaute das Bildnis her. Kramer hatte bisher von der Seuche nicht viel zu spüren bekommen. Der Hochmögende dort war Geschöpf und Beauftragter der großen Fabrikherren im Norden, zum Segen der Produktion und der Kasse. Kriegerischer Aufmarsch, die Hymne, Heilrufe, schräg aufwärts geworfene Arme, die Rom nachäfften. Ja, Kraft und Waffen und Macht und die herrlichste Rasse und fort mit der Freiheit.
Als Bruno Frank dies schrieb, stieß der Faschismus nirgendwo auf ein größeres Echo als in Deutschland. Bekannte Autoren waren im Banne Mussolinis oder schwärmten sogar für ihn wie Rilke und Else Lasker-Schüler, wenngleich die Ermordung des Sozialistenführers Matteotti das Bild getrübt hatte. Bruno Frank oder auch Georg Herrmann mit Tränen um Modesta Zamboni nahmen ihn dagegen schon früh kritisch wahr. Die Gewaltexzesse finden 1928 eher außerhalb Deutschlands statt, doch das ist alarmierend genug.
Sie foltern in Rumänien, in Italien verbannen und schlagen sie tot, sie hängen in Russland.
Auch der Sowjetkommunismus taugt somit nicht als Ausweg, zumal er die Unterordnung des Individuums fordert. Diese klare Position sorgte für einen Aufschrei der Linken. Der Vorwurf eines Karl von Ossietzky, die Novelle zeige ja nur ein Grand Hotel Europa der Eliten an der Côte d'Azur, ist dabei absurd. Denn Frank beschreibt diese voller Abscheu als eiskalte Rechner oder degenerierte Finanzmogule. Die Interessen internationaler Großkapitalisten sind für den Stuttgarter Bankierssohn sogar das Hauptübel der Welt. Er weist umso mehr auf den politischen Sprengstoff hin, der in der Verarmung der ausgebeuteten, doch zu leicht verführbaren Massen liegt. Das junge demokratische Deutschland erscheint als schon gefährdet.
Nichts ließ es sich in seiner Unsicherheit lieber bezeugen, als dass es allein das Volk aller Völker sei, ausersehen unter den Nationen. So weit ging sein Hang zu romantischer Selbstbetäubung, dass ihm jeder recht war, der mit einem Schwall herkömmlich dunstigen Geredes sich selber als Heiland und Symbol der Volkstugenden empfahl, wenn er bloß seinen Riesenladen mit nationalfrommen Spruchtafeln austapezierte.
Karmer will dieses Land verändern, wie sein Vorfahr Johann Heinrich von Karmer, der Preußen reformierte. Doch ein feiger Dolchstoß macht diese Pläne hinterrücks zunichte. Voller Symbolik fällt der Hoffnungsträger den hausgemachten Verhältnissen zum Opfer. Denn der Auswurf der Gesellschaft bevölkert den Hafen von Marseille, Symptom eines kranken Europas und misslungener Integration, während sich, als ein Gegenmodell, in Süditalien die Völker Europas und Afrikas fruchtbar vermischten. Der Mörder aber trägt ausgerechnet die Züge eines Arias.
Er war ein Weißer, ein junger Mensch mit einem breiten, hellen Gesicht, mit stumpfblauen Augen, stumpfblondem Haar unter der Soldatenmütze. Aber er selbst war nur ein Splitter der furchtbaren Waffe, mit der Europa seinen Selbstmord beging.
Europa hatte die Wahl, doch Deutschland wählte Hitler.
Christoph Hager über Bruno Frank, politische Novelle. Böhr Verlag, 100 Seiten, 24 Euro. Diesen und alle weiteren Beiträge unserer Büchermarktreihe Faschismus verstehen, historische Buchtipps aus den 1920er und frühen 30er Jahren, finden Sie auch in unserer DLF Audiotheks-App. Er habe große Angst vor Untätigkeit, sagt der belgische Autor Jean-Philippe Toussaint. Und so reagierte er auf den Lockdown im Frühjahr 2020, indem er sich ein neues literarisches Projekt vornahm. Es handelt von dem Versuch, Stefan Zweigs Schachnovelle ins Französische zu übersetzen. Peu à peu wird aus diesem Arbeitslogbuch ein zuweilen intimes Memoir darüber, wie Toussaint zum Schriftsteller wurde. Cornelius Wüllenkemper stellt es vor.
Nach seinem letzten Roman Gefühle über einen Zukunftsforscher im Dienst der EU blickt Toussaint in das Schachbrett nun zurück auf die eigene Vergangenheit. Und diese Vergangenheit ist erfolgreich. Toussaints Romane werden seit fast 40 Jahren im altehrwürdigen Pariser Verlag Les Éditions de Minuit verlegt. Der Autor gilt als zeitgenössischer Vertreter der Schule des Nouveau Roman, mit dem sich einst französische Autoren der Nachkriegszeit von klassischen Erzählstrategien verabschiedeten. Dass Literatur weder Plot noch Botschaft brauche, davon ist Toussaint bis heute überzeugt.
Die Literatur ist eine Kunst. Im besten Fall kann von einem Buch eine Vision der Welt ausgehen, kann ein Rhythmus, eine Energie zwischen dem Autor und dem Leser entstehen, ein Austausch von Intelligenz und Sensibilität. Das passiert in aller Regel bei den Büchern der großen Autoren, die von der Kritik und den Universitäten anerkannt werden. Meine Bücher nun werden von der Kritik und von Universitäten anerkannt. Sie sind in andere Sprachen übersetzt worden und Gegenstand von Artikeln, Diplomarbeiten und Dissertationen.
So lautet die etwas dünnhäutige Antwort Toussaints an eine Schülerin, die sich beschwert, sein preisgekrönter Roman »Fliehen« von 2005 sei schlicht unverständlich. Während im Lockdown im Frühjahr 2020 alle Welt nach der Zukunft gefragt habe, so Toussaint, habe ihm der Einschluss den Weg in die eigene Vergangenheit eröffnet. Und so wird das Logbuch seiner Arbeit an der Übersetzung von Stefan Zweigs Schachnovelle zur mental-intellektuellen Autobiografie. Was die zunächst locker geführten Erzählfäden des Buches zusammenhält, erklärt Toussaint so.
Angesichts der komplexen Situation, mit der man auf einer Buchseite oder auf einem Schachbrett konfrontiert ist, dreht und wendet man in Gedanken alle zur Verfügung stehenden Elemente des Problems. Man lotet aus, welche Kopfnuss es zu lösen gilt. Man tastet sich voran, macht einen Versuch, fängt wieder von vorne an. Die guten Lösungen schließen sich gegenseitig aus. Eine erfüllt 4 Kriterien, scheitert aber am 5. Eine andere scheint unanfechtbar, aber eine versteckte Schwierigkeit verbietet sie. Und plötzlich geschieht das Wunder. In einer leuchtenden Eingebung löst sich alles, befreit es sich, entwirrt sich.
Bis zu der Erkenntnis, dass das Schachspiel der rote Faden seines Lebens und seines Schreibens ist, erzählt Toussaint elegant meandernd über die Gebrechen im Alter, über Freunde und Ängste seiner Schulzeit, über seine frühe Begeisterung für das Schachspiel und seine Anfänge als Schriftsteller. Die Literatur, so schreibt Toussaint in seinem Lockdown-Memoir, sei für ihn stets ein Mittel gewesen, sich vor den Zumutungen der Außenwelt zu schützen. Seine Erinnerungen erzählt Toussaint dabei stets mit vornehmer Zurückhaltung, so als wolle er bewusst die anekdotische Qualität dieser Episoden kaschieren. Unter anderem geht es um seine Bekanntschaft mit einem französischen Schachmeister, der sich in der Berechnung von Glücksspielen versuchte und mit 37 Jahren Opfer eines spektakulären Verbrechens wurde. Als versierter literarischer Kompositeur macht Toussaint vielmehr die Entstehung seines Buches zum Gegenstand desselben. Dazu gehört auch die Suche nach dem eigentlichen Thema des Textes.
Unter diesen mächtigen Gewässern an der Oberfläche, unter den großen Strömen des persönlichen Tagebuchs und der Autobiografie, spürte ich noch intimere und drängendere Ströme grollen und beben. Und ich bekam eine Vorahnung, dass ich das geheime Thema dieses Buches, das in meinem tiefsten Inneren vergraben ist, noch entdecken musste.
Seine Suche unterteilt Toussaint raffiniert in 64 Kapitel die Anzahl der Felder eines Schachbretts. Der Begriff Schachmatt stammt vom persischen Schamat ab und bedeutet, der König ist tot. Für Toussaint ein Rückverweis auf seinen Vater, den er als Jugendlicher fast im Schach besiegt hätte, der dann aber weitere Spiele ablehnte, um nicht vom Sohn geschlagen zu werden. Für Toussaint ist diese Vater-Sohn-Dynamik der Ursprung seiner Existenz als Autor.
In diesem Buch habe ich mir eine Sache klar gemacht. Mein Vater hat mir auf symbolische Weise verboten, ihn beim Schach zu schlagen, aber er hat mir stillschweigend die Erlaubnis erteilt, Schriftsteller zu werden. Ich hatte keine Berufung, ich hatte die Erlaubnis.
Das Schachbrett ist eine psychologisch äußerst feingliedrige, zuweilen auch weitschweifige und ungewohnt freimütige Introspektion eines ansonsten eher wegen seiner formellen Raffinessen geschätzten Autors. Ein perfekter Roman, wie Kritiker ihn Toussaint immer mal wieder zusprachen, ist dieses Buch zwar nicht. Trotz oder gerade wegen seiner Unperfektheit ist das Schachbrett aber eine faszinierende Selbstauskunft darüber, wie Jean-Philippe Toussaint zu dem Autor wurde, der er ist.
Cornelius Wöllenkemper über Jean-Philippe Toussaint, Das Schachbrett, aus dem Französischen von Joachim Unseld, Frankfurter Verlagsanstalt, 256 Seiten, 24 Euro. Heute Abend wird im Museum Folkwang in Essen die Ausstellung Ferne Länder, ferne Zeiten, Sehnsuchtsfläche, Plakat eröffnet. Die gut 300 Reiseplakate eingehend studiert hat Felicitas Hoppe und dazu einen Katalogtext geschrieben, der durch die Ausstellung führt. Herzlich willkommen, Felicitas Hoppe.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke.
Ferne Länder, ferne Zeiten. Es ist ja fast ein Klassiker, dass man sie mit Reisen in Verbindung bringt. In dem Fall geht es ja jetzt um Reiseplakate. Was ist denn jetzt zu sehen?
Also, man betritt dieses Museum und findet sich in einem Raum mit Plakaten um 1900 und man sieht dort Sehnsuchtsorte, also das sind eigentlich klassische Werbeplakate. Und wenn man diesen Raum betritt, dann muss man sich vorstellen, dass die Mehrheit der Betrachter, die damals um 1900, sagen wir mal, diese Plakate gesehen haben, dass die wussten, da werde ich nie hinkommen. Das ist so, als würden wir vor einem Werbeplakat für eine Reise zum Mond stehen heute und sagen, das ist absolut unerschwinglich. Aber der Reichtum der Darstellung, die Detailfreude, die Kostüme, das natürlich Exotische, die Schönheit, die Ferne, das lädt natürlich ein, sich hinein zu imaginieren in diese Reiseziele. Und man darf auch nicht vergessen, dass damals ja Urlaub nicht so eine Sache war wie heute. Reisen war absolut exklusiv und deshalb waren das ja einfach Märchenräume.
Von 1900 bis in die Gegenwart erstrecken sich diese Plakate.
Was hat sich verändert an den Motiven oder auch vielleicht an der Präsentation dieser Sehnsuchtsorte?
Ja, man sieht dann, dass die Dinge sich verändern in der Darstellung. Man bewegt sich dann von diesen 1900-Plakaten dann in die 20er Jahre, in die 30er Jahre, dann in die 40er. Dann kommen natürlich die Flugreisen hinzu. Man kann ganz deutlich sehen, wie sich einerseits der Stil ändert, die Grafik, die Plakate werden sachlicher, nüchterner. Also das ist etwas für Menschen, die sich für Grafik und Design interessieren, jenseits der Reisemotive, unglaublich spannend. Und man sieht dann natürlich auch, dass das Reisen erschwinglicher wird, dass es sich sozusagen aus dieser Luxushöhe etwas herunterbewegt. Ganz markant ist dann die Veränderung in den 30ern und hinüber in die 40er Jahre. Wir finden dort auch das uns allen bekannte legendäre Kraft durch Freude Plakat. Auch du kannst jetzt reisen, Urlaub für alle. Also man merkt, dass das Reiseverhalten sich verändert, die Gesellschaft sich verändert und man merkt dann in den 30er, vor allem in den späten 30er Jahren, dann natürlich auch mit dem Aufkommen der Nationalsozialisten, dass dort ganz andere Reiseziele propagiert werden. Es treten heimatliche Ziele in den Vordergrund, so nach dem Motto, auch Deutschland ist schön, der Harz wird beworben. Also da tritt dann die sogenannte Heimat in den Vordergrund.
Für Ihren Text war jetzt gar nicht so wichtig das Plakat erst einmal, sondern ein Gemälde von Adolf Menzel, wo man zwei Herren sieht, die in sehr entspannter Atmosphäre an einem Gartentisch sitzen und sich überlegen, offensichtlich über Landkarten gebeugt, wo es denn hingehen soll. Und es gibt eine Dame mit einem roten Schirm, die die Treppe hochkommt und auf diese Herren zugeht, die natürlich überhaupt gar keinen Blick für sie haben. Wie haben Sie über dieses Bild den Einstieg in Ihren Text gefunden?
Dieses Bild war eigentlich meine Rettung und da sind wir bei dem Schreibverfahren. Man muss sich ja vorstellen, ich habe ein Konvolut von 300 Plakaten auf die Räume verteilt und soll jetzt dazu Texte schreiben. Ja, wie geht das denn? Also soll ich über das insgesamt schreiben? Das nimmt mir der Katalog ab. Ich muss nicht erklären, was hier zu sehen ist und wie es grafisch gestaltet ist, sondern soll mich in das hinein imaginieren. Und da hat mich dieses Bild angesprochen und ich dachte plötzlich, ja klar, die Frau mit dem roten Sonnenschirm, das bin natürlich ich. Ich komme jetzt die Treppe hoch und ich betrete dieses Szenario und in dem Moment, wo ich quasi mir diese Figur anverwandeln konnte, hatte ich einen Zugang und wusste, mit diesem roten Sonnenschirm gehe ich jetzt durch die Ausstellung. Es ist übrigens geradezu verblüffend, wie viele Sonnenschirme sich auf diesen Plakaten befinden. Ich habe die kleine Rätselfrage gestellt, zählen Sie mal nach, wie viele Schirme Sie in der Ausstellung finden. Wie viele davon sind rot? Ich verrate jetzt nicht, wie viele es sind. Also dieses sich in die Plakate hineindenken, in die Zeit hineindenken und so erzählend durch die Räume zu gehen, das war meine Idee eigentlich für den Audio-Guide. Man kann mich dort das dann ja erzählen hören.
Und Sie entrücken aber auch den Besucher dieser Ausstellung mit Ihrem Text, weil natürlich der rote Schirm bleibt nicht nur ein roter Schirm, wie er auf den Plakaten zu sehen ist, sondern es wird dann auch ein Fluggerät. Also ganz hoppisch verwandeln sich die Dinge und die Menschen mit den Dingen und es tun sich ganz neue Blickwinkel auf.
Es ist vor allem der Versuch eben, ich habe es vorhin schon gesagt, eine Art Schneise durch diese Fülle zu schlagen und Fokus entstehen zu lassen und zu sagen, schauen Sie auf dieses, auf das. Und natürlich den Luxus leiste ich mir. Ich habe meine Lieblinge. Es gibt natürlich Plakate, die mir besonders gefallen. Und auf die richte ich dann das Augenmerk der Betrachter. Die Hauptschwierigkeit war aber, wie trete ich mit einem Text in Verbindung zu Bildern? Und da muss man sagen, eigentlich ist Text im Museum ein Unding. Ja, wir sind von der Fülle des Visuellen so überwältigt, dass jeder Text dagegen eigentlich abschmiert. Also man kann nicht noch irgendwie Text an die Wand hängen oder so. Und deshalb habe ich eben auf die Stimme zurückgegriffen und habe gesagt, du musst die Betrachter stimmlich begleiten.
Und das ist letztlich dann ein weiteres Kunstwerk in diesem Museum. Ich bedanke mich für das Gespräch, Felicitas
gerne,
Hoppe.
Gerne.
Den Text von Felicitas Hoppe und viele andere können Sie nachlesen im Katalog zur Ausstellung Ferne Länder, Ferne Zeiten, erschienen im Steidel Verlag, 248 Seiten, 38 €. Die Büchermarktreise für heute geht zu Ende. Nach den Nachrichten Forschung aktuell. Am Mikrofon war Carsten Huck.